DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen.
Freunde, es ist höchste Zeit, mal über den Tellerrand hinauszuschauen hier bei Das Rauschen im Walde. Und wir tun das heute mit jemandem, über den ich mich sehr freue. Dennis Heinemann ist bei uns. Hallo Dennis, grüße dich.
Hallo Tom, grüße dich. Liebe Grüße aus Bremen.
Ja Mensch, erstmal wunderschön, dass das klappt und dass du heute mit dabei bist. Du musst mir nur mal ganz kurz noch, warte, eine Sekunde geben. Ich muss mal eben noch hier mein Passwort ändern. Warte. Kündigung 2021. So, das hätten wir schon mal erledigt. Und wir werden gleich unseren Zuhörern auch verraten, was dahinter steckt. Lass mich dich ganz kurz mit drei Sätzen vorstellen. Du hast früher gerne Tennis gespielt. Dann hast du gerne Tischtennis gespielt. Dann hattest du lange Haare. Dann warst du Polizist. Und irgendwann hast du gesagt, Beamter sein ist schön, aber ich bin schöner, beziehungsweise das Leben ist noch viel, viel schöner. Ich mache was anderes. Und das war der Tag, der 30. Juni 2020, dein letzter Tag als Polizist. Und dir geht's bis heute gut damit, oder?
Mir geht's bis heute sehr, sehr gut damit und ich freue mich richtig. Es war ein sehr kreativer Einstieg, mag ich gerne sowas. Hast du dir gut was überlegt? Aber um die Frage zu beantworten, ja, mir geht's sehr, sehr gut damit. Jetzt, wo, sagen wir mal, 2,5 Jahre ungefähr vergangen sind seitdem, ja, ist schon eine Menge passiert.
Und du hast dich niemals mehr im Straßenverkehr darüber geärgert, dass du kein Polizist mehr bist, wenn du so andere fahren siehst und so? Hast du noch nie gedacht, ach komm, eine Kelle wäre jetzt schön?
Du, ganz ehrlich, genau das ist doch genau der Punkt. Das Gefühl hatte ich nie. Ich hatte nie das Gefühl, wenn ich irgendwas mal gesehen habe, also Streifendienst war ein Teil davon, ich habe ja auch noch andere Sachen gemacht, aber ich hatte nie diesen innerlichen Drang, wenn ich irgendwas gesehen habe, was offiziell nicht richtig ist, da dann einzuschreiten und zu sagen, Moment mal, das geht aber so nicht, oder jemand fährt über die rote Ampel, dann, ich traue es mich kaum zu sagen, aber dann bin ich auch gern mal stehen geblieben und bin nicht hinterhergefahren. So, weil ich möchte eigentlich oder ich wollte das nie so gerne, die Fehler der anderen so zu verfolgen und aufzudecken. Und dann muss man sich schon mal irgendwann die Frage stellen, ob man da überhaupt so richtig ist.
Ja, absolut. Du bist heute bei uns genau richtig, weil wir nicht über deine Polizeikarriere sprechen, sondern über all das, was du jetzt machst. Also mir bist du positiv aufgefallen als Kommentator der Heimspiele von Werder Bremen in der Tischtennis-Bundesliga. Und dann bist du natürlich bei ganz vielen anderen Dingen auch aktiv. Und da möchten wir einfach heute mal drüber sprechen, über die Entwicklung. Was macht Tischtennis bei Twitch und wie läuft das so im ersten Jahr? Und wie geht's dir damit? Und was machst du eigentlich auch noch so neben Tischtennis? Das alles wollen wir heute mal besprechen. Und wir fangen an mit dem Thema Podcast, weil wir sind in einem Podcast. Auch du podcastest gerne. Warum tust du das? Was ist da die Leidenschaft für dich?
Ja, ich habe irgendwann für mich so festgestellt, dass ich ganz gerne was mit Sprache mache. Bei mir, also bevor das mit dem Podcasten losging, war es eigentlich so, dass ich schon ganz gern getextet habe. Also ich habe immer schon gern überlegt, wie kann ich irgendwelche Sätze entstehen lassen, die dann schön und gut klingen. Also zuerst halt schriftlich, dass ich auf einem kleinen Blog was geschrieben habe und irgendwann dann, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ich habe seit 2018 dieses Kommentieren begonnen bei Werder Bremen, ist mittlerweile dann auch schon eine gewisse Zeit. Und, ah ja, so war das. Und da gab es dieses Mischpult, was ausgeliefert worden ist von der TTBL und damit haben wir dann kommentiert, die beiden Headsets. Und dann bin ich irgendwann auf den Gedanken gekommen, als Podcasts so richtig eigentlich an ihrem Peak waren oder vielleicht sind sie es auch immer noch. Ich dachte damals eigentlich schon, ich wäre relativ spät dran, aber war ich vielleicht gar nicht. Dann habe ich einfach gedacht, ey, nimm doch mal diese Kiste mit nach Hause und guck doch mal, ob du damit irgendwie was machen kannst. Und dann habe ich einfach mit einem guten Kumpel eine Folge mal aufgenommen, haben wir uns einfach hingesetzt, haben das hier schnell eben mit MacBook verbunden und GarageBand und ist ja auch alles nicht so schwierig, haben uns zwei Bierchen aufgemacht und haben ein bisschen gequatscht. Die Folge ist nie veröffentlicht worden, aber ich habe da gemerkt, das macht mir total Spaß, also sich den Kopfhörer aufsetzen oder was auch immer, manchmal, man kann ja auch ein Mikrofon vor sich stellen, muss ja nicht immer so ein Headset sein. Und dann über irgendwas quatschen und sich Mühe geben, dass das einigermaßen gut klingt, hinterher ein bisschen bearbeiten und am Ende hast du dann dieses schöne Produkt, was du dann auch noch bei Spotify oder sonst wo irgendwo sehen kannst und dieser Moment, wenn du das erste Mal dann da dein eigenes Format siehst, du wirst es dann ja wahrscheinlich auch kennen,
ja.
Ich weiß nicht genau, wie es losgegangen ist beim Rauschen im Walde, aber so ähnlich, dann ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und macht Lust auf mehr und ja, so hat das eigentlich angefangen.
Ja, es macht irgendwann fast schon so ein bisschen süchtig, ne, muss man sagen. Also ich darf jetzt auch mehrere Formate moderieren im Podcast und das Rauschen im Walde kam irgendwann dazu. Das war bei weitem nicht das erste Projekt. Aber das Gefühl, wie du es gerade so beschreibst, wenn das auf einmal so funktioniert und sich auch noch sympathisch anhört, in Anführungszeichen, soll man nicht über sich selbst sagen, aber du weißt, was ich meine, dann ist das schon ein toller Moment. Aber hast du all das getan, ohne dass du irgendwann mal beim Radio die Verkehrsnachrichten gemacht hast oder irgendwas? Also hast du einfach mal angefangen zu kommentieren? Weil das ist ja eigentlich eher untypisch.
Das ist eher untypisch, gebe ich dir recht, aber genau so war es. Also es gab die Saison irgendwann 2018, glaube ich, wird es gewesen sein, als es dann plötzlich hieß, die Heimspiele müssen kommentiert werden. Und zu der damaligen Zeit war mein bester Kumpel Co-Trainer bei Werder Bremen und der ist zuerst gefragt worden und hat dabei so gesagt, oh, ich weiß gar nicht so richtig, ob das was für mich ist, aber ich habe einen guten Kumpel, Dennis, bei dem könnte ich mir das schon eher vorstellen und dann hat er mich gefragt und ja, dann ging das tatsächlich genau so los, dass ich das einfach mal probiert habe und relativ schnell gemerkt habe, dass mir das erstens Spaß macht, das ist ja das Allerwichtigste dabei und zweitens war das Feedback dann eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann ist da so ein bisschen was ins Rollen gekommen. Aber ich habe vorher nichts anderes in dem Bereich so gemacht. Das stimmt, ja.
Es ist schon Wahnsinn. Ich kann es auch aus der Perspektive von Grenzau ein bisschen berichten. Das war ja bei uns ähnlich. Also irgendwann kam dann die Anforderung, Livestream und kommentieren. Und dann stehst du eigentlich als Verein erstmal vor so einem riesengroßen Berg und denkst dir, okay, wie willst du jetzt die richtigen Leute dafür einfach so finden, die das auch können, dass das auch ansprechend wirkt? Und genauso wie bei dir, finde ich bei uns auch die Entwicklung total bemerkenswert. Also ich kommentiere selbst nicht den Livestream, das machen andere, aber mit welcher Leidenschaft und wie gut die das machen. Und ich habe es dann 2-3 Jahre später auch nochmal in einer anderen Sportart beim Eishockey erlebt, auch bei einem Verein, die auch Livestreams kommentieren. Ne? Und das Ding kostet auch noch pro Spiel 9 Euro. Das ist also richtig viel Geld. Und du weißt, wie viel Geld das ist im Wert. Ne? Also für so einen Livestream. Aber dann kommen plötzlich Menschen und die können das. Und das ist total faszinierend.
Ich habe letztens in meinem eigenen Podcast-Format eine Folge aufgenommen mit Laura von Torra und habe sie gefragt, was sie glaubt, was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Ganzen, wenn du in dieser Medienbubble so drin bist. Und im Prinzip hat sie eine sehr schöne Antwort gegeben, indem sie gesagt hat, dass es einfach darauf ankommt, dass man da halt diese Leidenschaft für hat, dass man da irgendwie Bock drauf hat. Weil wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer oder jemand, der dir zuhört, das zu Hause dir abnimmt, dass es wirklich so ist, dann hast du, glaube ich, echt was geschafft. Und dann ist es vielleicht auch nicht immer so 100% wichtig, ob du da überall total professionell drauf bist oder so, aber es muss halt irgendwie, man muss dir anmerken, dass du da Bock drauf hast. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, absolut. Die Leidenschaft muss da sein. Ich erinnere mich an alte Zeiten, so 2003, 2004 habe ich für die DEL Spiele kommentiert im Livestream. Livestream, aha, aber ohne Bild. Also das war Radioreportage vom Eishockey und das war das Bescheuertste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, weil du immer 5 Sekunden Delay hattest. Also es geht ja immer so schnell beim Eishockey und da gibt es keinen, der zuschaut, sondern die haben nur zugehört. Ne? Und dann, war für die Spiele in Mannheim und in Frankfurt zuständig und das war einfach, alter Schwede, das war einfach ein anderes Kommentieren. Und da komme ich auch zu einer Frage, jetzt in Podcast ist ja grundsätzlich eigentlich ohne Bild, du kommentierst sehr viel mit Bild, auch Eurosport und so, da kommen wir gleich auch drauf. Das ist ja ein ganz anderes Kommentieren, wenn du weißt, auf der anderen Seite der Leitung sitzt jemand, der hat auch ein Bild dazu. Da macht man sich ja schon Gedanken, da redet man und kommentiert man ja auch anders. Ne? Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, das auch zu verstehen und nicht immer zu glauben, du müsstest alles kommentieren, was gerade passiert.
Ja, das ist ja genau so eine interessante Geschichte, die gerade so passiert. Also du hast auf der einen Seite vielleicht noch das lineare Fernsehen, wo du auch öfter mal Dinge stehen lassen kannst, ne? Weil letztendlich ist es ja so, du musst ja nicht das beschreiben, was du siehst, weil das sehen ja alle. Es geht ja darum, ein bisschen, also das wäre ja eher so, wie du das gerade beschrieben hast, du kommentierst etwas, was sonst niemand sieht. Da musst du natürlich einfach, kannst du sagen, was du siehst. Also ich will nicht sagen, dass das leicht ist, ich habe es noch nie gemacht, wahrscheinlich ist es total schwierig. Aber es ist anders, wenn man natürlich das Bild sieht, weil das zu Hause die Leute auch sehen. Also wenn jetzt da irgendwas Offensichtliches passiert und du das sagst, ja, dann ist das nicht so ein richtiger Mehrwert. Du musst natürlich versuchen, irgendwie so ein bisschen den Hintergrund zu beleuchten. Ja, und jetzt ist das große Ding halt, auf der einen Seite hast du diese linearen Geschichten, wo das noch relativ akzeptiert und gut ist. Und ich finde es auch gut, wenn man nicht zu viel drüber quatscht, sondern wenn man auch einfach mal was stehen lässt. Und dann kommt jetzt aber der neue Schwung, also Twitch und so weiter, diese ganze Szene, die so aus dem Gaming entstanden ist, wo es eigentlich darum geht, die Leute unterhalten und ruhig viel quatschen und auch ganz viel über die Ballwechsel quatschen und so, ne? Und ich versuche da, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte zu sein, weil ich mich nicht davon ganz loseisen kann, wie ich quasi begonnen habe. Ich mag es nicht, wenn es zu sehr zerredet wird. Wenn jetzt jemand einschaltet, der, weiß ich nicht, mit Twitch groß geworden ist und 15 Jahre alt ist und denkt, warum wird denn da jetzt gerade mal nichts gesagt, dann muss ich sagen, ja, man muss nicht alles zerquatschen. Also so, das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich sehe es ganz genauso, weil ich selber bin nie wichtiger als das, was da gerade passiert. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du beinhalten oder was du leben solltest als Moderator, als Kommentator. Du bist nicht wichtiger als das Geschehen, was da gerade passiert. Und ich erinnere mich daran, dass nach den ersten Spielen es im Internet auch eine unglaubliche Diskussion gab zu dem Thema Kommentatoren, müssen die eingeblendet sein, müssen die so viel reden, und da trafen wirklich diese beiden Welten aufeinander, so wie du es gerade sagst, und ich glaube, es braucht einen Mittelweg, ne? Also es braucht so ein bisschen was, die neue Community, da sprechen wir gleich noch drüber, das ist total spannend, was sich da entwickelt, aber, oder was es schon gibt oder wie stark das jetzt schon gewachsen ist, aber das Kommentieren, das Klassische, das darf gerne auch noch drin vorkommen, das finde ich total wichtig.
Ja, geht mir ganz genauso.
Du machst ja zum Beispiel bei Eurosport Übertragungen von Grand Slam Turnieren. Ich glaube, 2022 hast du damit angefangen. Jetzt muss man sich das ja so vorstellen, du sitzt in Unterföhring im Studio beim Sender und kommentierst das quasi aus einem Raum raus, wo du Bildschirme hast, wo du das siehst, was gerade auf dem Court passiert. Wie schaffst du es denn dann, den Mehrwert zu generieren? Der Zuschauer sieht ja das gleiche im Prinzip wie du. Also ist es nicht unheimlich schwierig, trotzdem mehr zu sehen und mehr zu kommentieren als das, was sowieso schon da ist?
Ja, das ist immer die Herausforderung. Darum geht es am Ende. Aber was man dann nicht weiß, also klar, ich gehe dann irgendwann rein in diese Kabine und mir geht das Herz auf, weil ich denke, oh, hier, das hätte ich früher nie gedacht, dass ich das mal machen darf. So, da freue ich mich erstmal. Aber die Frage ist ja auch, was passiert davor, 2-3 Stunden vorher? Da sitze ich dann im Hotel und versuche mir zu dem, also beim Tennis ist es ja, auf der einen Seite einfacher oder eben auch schwieriger, je nachdem, wie du es siehst. Du hast meistens zwei Spielerinnen oder Spieler, die sich gegenüberstehen. Und nicht ein ganzes Fußballteam, also du musst nicht über 22 Leute irgendwie dann was erzählen. Auf der anderen Seite gehen dir natürlich auch relativ schnell bei einer Übertragung von 3 bis 4 bis 5 Stunden dann auch die Geschichten aus. Also du musst dir das schon auch gut einteilen. Aber der Mehrwert, weil du danach gefragt hast, ist natürlich einfach zu erzählen, was gibt es noch um diesen Spieler oder diese Spielerin drumherum? Wie ist das letzte Jahr gelaufen? Was gab es für Ups und Downs? Was passiert auf Social Media? Was so diese kleinen Geschichten. Ich meine, ich bin ja so ein bisschen auch über Matthias Stach, den Tenniskommentator, so ein bisschen in diese Richtung Eurosport gekommen, weil ich den mal interviewt habe, und der macht das immer so. Das war immer so ein Vorbild auch für mich, dass der sich so, manche finden es auch zu viel, ich persönlich nicht, aber diese kleinen Randinfos, die man hier und da nochmal fallen lassen kann, wo du danach denkst, ah, das ist ja interessant. So zwischen dem Ballwechsel mal eben, und dann ist aber auch wieder Fokus aufs Spiel. Also da so in diese Richtung, würde ich sagen, darum geht's.
Aber ist es nicht verrückt? Ich habe das ganz oft gehabt in meiner Zeit. Ich habe ein paar Jahre für den DFB zum Beispiel gearbeitet und produziert. Irgendwann triffst du die Menschen, die früher deine Vorbilder waren, oder du kommentierst sie oder du interviewst sie. Also ich werde nie die ersten Interviews vergessen mit Leuten, die mich in meiner Kindheit geprägt haben. Du ja auch. Du hast als kleiner Rotzlöffel mit dem Holzracket irgendwie ein paar Bälle gespielt, hast angefangen Tennis zu spielen, hast Andy Murray im Stadion erlebt, und jetzt kommentierst du ihn. Das ist ja schon verrückt, oder?
Du hast dich gut informiert. Du warst auf meinen Kanälen und Seiten unterwegs. Sehr schön.
Danke.
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das, was ich meinte, als ich eben gesagt habe, da geht mir dann so das Herz auf. Ne? Dann ist man so ganz kurz so, wow, und dann passiert das, und dann musst du aber natürlich erstmal dann auch abliefern, darum geht es ja auch. Also du kannst dich dann darüber freuen, dass du die Chance bekommst, aber musst die Chance natürlich dann auch nutzen. Und man muss sich immer, glaube ich, auch so die Frage stellen, was passiert, wenn du es mal verbaselst. So, ne? Also nur weil du jetzt da die Möglichkeit hast, dich da hinzusetzen und das zu machen, heißt es ja nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Also immer auch konzentriert sein und bleiben und wissen, okay, man spricht gerade quasi in der Öffentlichkeit. Jeder kann hier reinschalten, wenn er dafür irgendwie was bezahlt hat oder auch nicht, je nachdem, wo es läuft. Und hast natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und ich bin schon immer darauf bedacht, dass ich jetzt auch mir jetzt nicht einen totalen Fauxpas irgendwie erlaube, weil gerade wenn man da noch nicht 20 Jahre drin ist in dem Bereich, kann das sicherlich hier und da mal passieren.
Ja, absolut. Dennis, was warst du für ein Tennisspieler? So eher so Surf und Volley oder?
Also ich habe Tennis immer sehr, sehr gerne gespielt, aber im Vergleich zum Tischtennis aber nie so richtig im Verein, also im Verein schon, aber nicht so ambitioniert, dass man sagt, irgendwie höherklassig. Aber ich hatte immer eine ganz gute Vorhand, auch beim Tischtennis eher so Vorhandspieler gewesen, also so Topspin-Vorhand. Mein Vater hat mich früh daran gewöhnt, da diesen Topspin-Griff zu nehmen und eben nicht mehr so wie früher natürlich diesen geraden Schlag. Ich habe immer Probleme mit der Rückhand gehabt, leider. Ich habe versucht, die beidhändige Rückhand zu spielen, hatte aber immer Probleme damit, eigentlich da auf eine gute Sicherheit zu kommen, also vermeidbare Fehler. Und wenn ich mich heute auf den Platz stelle, dann spiele ich einen Slice. Der ist vielleicht auch nicht schlecht, der hat eine gewisse Sicherheit und Slice hat auch immer was Schönes. Ich mag den Slice eigentlich ganz gerne. Aber damit mache ich keine Punkte. Wenn, dann mache ich sie mit der Vorhand. Der Aufschlag ist nichts Besonderes, der ist okay. Ja, vielleicht hier und da nochmal ein ganz gutes Gefühl für einen Stop oder so, aber nichts Überragendes.
Also zwischen uns liegen ja fast 20 Jahre, die ich älter bin. Ich bin mit Boris Becker tatsächlich aufgewachsen und ich kann bis heute seinen Aufschlag 1:1 imitieren. Also ich habe es mir vom Fernsehen alles abgeschaut. Ich habe auf dem Schulhof immer gegen die Wand gespielt. Ich habe auch immer gewonnen. Also ich hatte da irgendwie nie eine Schulwand, die gegen mich die eine oder andere Scheibe habe ich kaputt geschlagen bei so manchem Lobversuch. Aber ansonsten war das eine ganz besondere Zeit. Jetzt lass uns aber gleich über Tischtennis sprechen. Vorher aber werfen wir eine ganz kleine Rubrik ein, so zum Übergang. Und zwar, die nennt sich Was, wenn? Ich gebe dir drei Situationen vor und du sagst mir, was du machst, okay?
Okay.
Moderator bist du ja. RTL ruft an, deutsche Murmelmeisterschaft. Frank Buschmann hat Husten. Springst du ein?
Ja.
Tatsächlich, du könntest kommentieren, wie Murmeln einen Parcours runterrollen.
Ich bin immer der Meinung, wenn es jetzt, ist ein gutes Beispiel mit den Murmeln, weil wenn mich jetzt jemand fragen würde, Nationalmannschaft, Handball, wichtiges Spiel gegen, weiß ich nicht, Dänemark. So, Dennis, würdest du das machen? Würde ich wahrscheinlich sagen, nein, weil da fühle ich mich nicht sicher, da fühle ich mich nicht zu Hause, da könnte ich nicht den Zuschauern eben genau diesen Mehrwert bieten, über den wir gesprochen haben. So, aber Murmeln, da kann man ja ganz kreativ rangehen. Das ist ja nichts, wo du großartig die Geschichte des Sports kennen musst oder irgendwelche Taktik, das kannst du so ein bisschen unterhaltsam machen. Und da denke ich dann, ist eine Herausforderung, muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten, aber dem Ganzen würde ich mal eine Chance geben.
Aber Zwischenfrage, kommentieren wie Buschmann könntest du nicht, oder? Ich glaube, dafür wären wir beide nicht die Typen, oder?
Nee, das könnte ich nicht.
Der ist schon schmerzfrei.
Genau.
Also das ist
ja,
schon
der ist schmerzfrei und man darf sich, glaube ich, auch nicht verbiegen. Das bringt ja auch nichts. Also genau. Ich könnte das. Ich könnte nicht da so ausrasten. Ich würde es auf meine Art und Weise versuchen. Vielleicht wäre es ein Flop, aber ich glaube, einfach mal probieren.
Ein Versuch wäre es wert. Zweite Situation. Wir schreiben das Jahr 2015. Dennis ist Polizist, Routinekontrolle. Du hältst ein Wohnmobil an, am Steuer sitzt Timo Boll. Machst du ein Selfie mit ihm oder nicht?
Ich bin nie der Typ für Selfies gewesen, von daher nein. Aber ich würde wahrscheinlich irgendwie irgendeinen Tischtennisbezug mit einfließen lassen. Ich glaube, ich könnte es mir dann nicht verkneifen, ihm mitzuteilen, dass ich ziemlich viel von ihm gesehen habe und das für mich eine besondere Situation ist. Das kann man ja auf eine Art und Weise machen, die vielleicht nicht so aufdringlich ist.
Ja, absolut. Und ich bin auch nie ein Selfie-Typ gewesen. Eigentlich, ich hasse das, Leute anzusprechen für ein Selfie. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, also habe ich einmal im Zug gemacht, da war ein Darsteller, der bei Stromberg mitgespielt hat. Die Serie liebe ich über alles und da bin ich einmal über meinen Schatten gesprungen für ein Selfie, aber sonst auch nicht.
Wer war es denn? Ulf?
Nee, es war noch nicht mal einer aus dem Hauptset, sondern es war Doçulu, der in der ersten Staffel den türkischen Kollegen gespielt hat und der oft auf die Schippe genommen wurde, genau.
Ja, ich erinnere mich gut. Ich habe auch alles gesehen.
Den fand ich sensationell. Dritte und letzte Situation. Dein Handy klingelt, unbekannte Nummer, Boris Becker ist dran. Dennis, könntest du bitte mein Marketing und mein Social Media übernehmen? Machst du das?
Boah. Social Media würde ich mir zutrauen. Also jetzt mal unter der Voraussetzung, dass ich dafür auch die nötige Zeit habe und so, ne? Das ist klar.
Natürlich, ja.
Aber Marketing, nee, da habe ich ja gar keine Vorkenntnis.
Okay. Aber Social Media, bei allem, was passiert ist rund um Boris, würdest du trotzdem machen?
Ja, also jetzt ist schwierig, sich da wirklich reinzuversetzen. Wenn es jetzt wirklich passiert und wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, ich habe dafür gar nicht so richtig die Zeit, aber nur jetzt, weil du jetzt so eher so eine moralische Frage
genau,
wahrscheinlich.
Genau.
Daran würde es nicht scheitern.
Ja, nee, bei mir auch nicht. Also bei allem, was passiert ist oder was er jetzt vielleicht richtig oder falsch macht, das wäre auf jeden Fall eine Aufgabe, die ich, glaube ich, total reizvoll finden würde, muss ich ehrlich sein. So, wir sprechen über Tischtennis. Die Tischtennis-Bundesliga, die gab es ganz lange bei Sportdeutschland TV im Livestream. Und dann kam irgendwann Spontent und hat gesagt, hier, wir machen das anders, wir gehen da anders ran, wir gehen auch mit dem ganzen Format auf Twitch. Du hast das ja auch direkt live miterlebt. Warst du sofort jemand, der gesagt hat, das ist eine super Idee und das sind riesige Möglichkeiten oder warst du vielleicht auch skeptisch?
Ich muss sagen, dass ich vorher nicht viel über Twitch wusste. Also ich wusste, dass da viel im Gaming-Bereich passiert, aber ich habe mich da nie aufgehalten. Ich wusste nicht, wie das da mit dem Chat läuft. Ich weiß bis heute nicht zu 100%, wie das mit den Donations und Subs und sowas. Das muss mir in der Sendung Richard hier, mein Co-Moderator sozusagen, immer erzählen. Also das ist so eine Welt, mit der ich keine Berührungspunkte hatte. Ich habe nur die ganze Zeit immer gedacht, da tut sich was. Da tut sich was in dem Sport, aus dem ich eigentlich komme, den ich am längsten selbst betrieben habe. Und ja, ich hatte dann einfach diese Schlagworte da so im Kopf irgendwie. 4 Kameras auf einmal, bewegliche Kamera, Kommentatoren im Bild. Also ich habe gedacht, endlich packt mal jemand diesen schönen Sport an. Und erstmal war ich sehr, sehr positiv.
Jetzt muss man einen ganz kurzen Nebenzweig gehen. Du hast ja selber lange gespielt. Spielst du eigentlich immer noch aktiv?
Nee, ich bin immer noch gemeldet, aber das letzte Punktspiel, oh, ich kann es dir gar nicht genau sagen, ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch 2 Jahre her. Also das Beste, was ich erreicht habe, waren so ein paar Jahre in der Regionalliga. So mittleres Parkkreuz, für oben hat es immer nicht ganz gereicht. Also das war so mein Limit. Ist eine romantische Vorstellung, dass ich irgendwann hier und da nochmal irgendwie aushelfe. Ich bin, also wie gesagt, ich stehe auf dem Zettel. Vielleicht geht das auch mal, wenn die Zeit dafür da ist. Der Schläger ist jetzt nicht komplett für immer verschwunden in der Schublade, aber momentan spiele ich nicht.
Aber du hast auch schon Spieler geschlagen, die heute in der Bundesliga spielen, richtig? Gut, da waren sie wahrscheinlich noch junge, aber irgendeinen Namen hast du in der letzten Sendung, glaube ich, gesagt. Wen hattest du mal vor 6 Jahren noch geschlagen?
Ja, das war Cedric Meissner.
Cedric Meissner, genau, der jetzt noch.
Cedric Meissner, der ja mit Bad Homburg schon TDBL gespielt hat und jetzt zu Saarbrücken wechselt. Ja, da war der halb so groß wie ich, hatte da auch schon einen unfassbar gefährlichen Aufschlag und ich habe es gerade so noch reinbiegen können in 5 Sätzen und genau wie ich es in der Sendung gesagt habe, halbes Jahr später hätte ich wahrscheinlich verloren.
Okay. Also die Bundesliga geht auf Twitch mit Spontent. Die ersten Reaktionen, die ersten Spieltage sind, es gibt die ersten Reaktionen, es gibt Diskussionen im Internet. Wie nimmst du diese Diskussionen im Forum wahr? Also hast du da mal reingeschaut oder hast du mal Stimmen gelesen, die auch durchaus zunächst negativ waren? Hast du dich damit beschäftigt?
Absolut. Ich habe mich sogar intensiv damit beschäftigt, weil ich finde, dieses Forum, von dem du sprichst, TT News Forum, das ist ja nach wie vor ein Ort, der total seine Berechtigung hat. Da trifft sich so richtig, sage ich mal, der Kern der Community, also der Kern, so wie er über die ganzen Jahre jetzt so entstanden ist. Also ich sage das bewusst so ein bisschen vorsichtig, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Altersdurchschnitt da deutlich höher ist als jetzt zum Beispiel bei Twitch. Und das ja völlig wertfrei, aber ich glaube, es ist so.
Ja, glaube ich auch.
Genau, und da habe ich schon gelesen und irgendwann vor ein paar Wochen, Monaten, als wieder mal diese Diskussion losging mit Kommentatoren und was wir eben schon angerissen hatten, übers Bild quatschen, wie viel macht man und nicht den ganzen Stream dicht labern, auf gut Deutsch gesagt. Da habe ich mich dann sogar irgendwann einmal selbst eingeschaltet und habe versucht, diesen Spagat zu beschreiben, der das Ganze so schwierig macht. Ne? Du hast wirklich auf der einen Seite einen Sport, der ja so ein bisschen eingestaubt wirkt, fand ich immer. Es muss immer sehr, sehr ruhig sein. Es muss, also ganz viel, die Spieler müssen sich konzentrieren können, das stimmt alles. Aber es gibt, also da fehlt so ein bisschen immer so die Frische, finde ich. Also es gibt keine kurze Musik mal zwischen den Ballwechsel oder so ein bisschen Stimmung. Es ist sehr, sehr zurückhaltend, konzentriert, ruhig, steif irgendwie. So, das sind so die Worte, die mir da einfallen. Und so ist es halt auch immer gewesen. So, jetzt kommt natürlich auf der anderen Seite so ein Medienunternehmen wie Spontent, die kommt einen ganz anderen Weg einschlagen. Und dass da sich manche vor den Kopf gestoßen fühlen und sagen, ey, ihr könnt doch nicht mit den ganzen Dingen so aufbrechen, die sich über die Jahre in dem Sport so entwickelt haben. Das kann ich auch verstehen. Das kann ich sogar richtig gut verstehen. Und deswegen finde ich es irgendwie wichtig. Und das war dann auch so mein Beitrag dann in dem Forum, dass ich persönlich versuchen will, da so diesen Spagat hinzubekommen, dass man sagt, okay, ganz so steif und trocken, wie Tischtennis lange Zeit war, muss es ja nicht bleiben, aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre Tischtennis schon ewig auf Twitch und das ist das Normalste der Welt, dass wir einfach alles dicht quatschen da so. Und das ist so, glaube ich, der Mittelweg, hatte ich vorhin schon mal gesagt, den man da irgendwie finden muss. Aber ich kann jeden verstehen, der erstmal denkt, was passiert hier eigentlich und wieso muss es so eine 180-Grad-Wendung gerade werden?
Weißt du, was ich finde? Ich finde, es war ganz oft ein Jammern auf sehr hohem Niveau. Denn ganz viele Sportarten würden sich das wünschen und die Fans würden sich wünschen, dass ihre Sportart auf diese Art und Weise in diesem Umfang präsentiert wird. Also das müssen wir auch einfach mal sagen. Es gibt eben auch ganz viele Sportarten, die davon träumen würden, dass diese Präsenz so aufgebaut werden würde, wie sie da gerade ist. Manchmal fehlte uns, glaube ich, oder fehlte dem einen oder anderen da der Blick dafür. Ne? Also die Alternative wäre, dass es nichts gibt. Also dann habe ich doch lieber was mit 4 Kameras und eine davon ist bewegt und jemand kommentiert. Ich kann es ja leise stellen. Also das ist ja, ich fand es auch spannend. Ich finde es auch wichtig, dass es diesen Austausch gibt. Aber ich habe gedacht, ey Leute, das ist echt Top-Niveau, was da kommt. Und zwar fast aus allen Vereinen. Und jeder Verein hat eine große Herausforderung, dieses Team zusammenzustellen, das grundsätzlich immer aus Ehrenamtlern besteht, die das machen. Ne? Und die für andere dann da sich den Spieltag hinsetzen und stundenlang kommentieren, Kamera machen, Regie machen, was auch immer. Und ich finde, das hat einfach mal mega viel Respekt verdient, dass jeder Verein das gerade so hinbekommt schon. Das ist schon Wahnsinn, finde ich.
Voll. Also kann ich nur mitgehen. Finde ich auch, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also, weil ich bekomme es ja auch live mit und du ja dann sicherlich auch bei Grenzau, was wirklich dann dazu gehört, wie viele Helferinnen und Helfer da dann beteiligt sind. Und genau, so eine bewegte Kamera, 4 Stunden, stell dich da mal hin und bleib immer konzentriert und so. Und ist schon krass. Also das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz von Spontent, die gesagt haben, das wird jetzt erstmal ein Brett. Es gibt viele Neuerungen, das ist auch nicht ganz so einfach, da durchzusteigen. Ich erinnere mich auch noch, erstes Spiel in Bremen. Ich hatte Corona, bin eigentlich derjenige gewesen, dem das alles gezeigt worden ist, der das so ein bisschen koordinieren sollte, konnte mit Corona nicht da sein. Das heißt, es musste jemand dann Regie machen, der das eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen hatte, die Einweisung. Und dann hast du natürlich aber erstmal 1000 Fragezeichen im Gesicht. Und jetzt aber so langsam, ich weiß nicht, wie du das Gefühl hast oder so, wird es auch besser von dem Produktionsniveau, sage ich mal. Und dann ist eben die ganz große Frage, wie geht es dann in der nächsten Saison weiter?
Ja, absolut. Da blicken wir gleich noch drauf. Status quo muss ich auch noch sagen. Ich war am Anfang der Saison sehr skeptisch, tatsächlich. Ich war aber sehr schnell überzeugt davon. Ich fand das wirklich von Anfang an absolut überzeugend, was da alles geleistet wird. Und wie du auch sagst, es wird aus meiner Sicht auch immer, immer besser. Und mir passiert es jetzt zum Beispiel, dass ich ab und zu gucke, ist heute Abend eigentlich ein Spiel? Spielt irgendwer, wo es mich vielleicht irgendwie interessieren könnte? Ich meine, du bist noch viel mehr drin im Game. Ich habe noch andere Sportarten und andere Jobs und so, wo ich ganz intensiv auch drin bin. Und dann denke ich mir aber, heute gucke ich, weil es eben so ist von der Qualität her, läuft eigentlich irgendwas heute Abend auf Twitch, was ich mir angucken könnte. Und das ist, glaube ich, der Weg, der bei vielen gerade stattfindet. Und das finde ich mega gut. Und ich muss auch eins sagen, ein weiterer Beleg dafür oder fast ein Game Changer war für mich das Final Four in Neu-Ulm. Das war in jederlei Hinsicht war das irgendwie richtig geil. Also das Setup in der Halle, die Stimmung in der Halle, eure Übertragungen, dein Kommentieren der Spiele, die Kombination mit Studiogesprächen, mit Interviews und so. Hast du das auch so erlebt, dass Neu-Ulm in diesem Jahr mal eine ganz neue Liga war, irgendwie gefühlt?
Ja, und ich habe auch tatsächlich mitbekommen bei den Jungs und Mädels von Spontent, dass die auch wussten, Leute, das ist jetzt eine Möglichkeit hier für uns, einen guten Start hinzulegen in einer Sportart, aus der wir selbst nicht kommen. Man darf ja nicht vergessen, dass die haben ja ihre Wurzeln im Volleyball. Und dann kommt da auch mal so die ein oder andere Frage so aus der Regie oder so Anmerkungen. Ja, ich muss mal gucken, hoffentlich. Also ist ja ein anderes Schneiden der Kameras zum Beispiel. Die Ballwechsel sind ja irgendwie kürzer. Das ist so, ne, da war natürlich auch bei denen so dieses Gefühl, hoffentlich machen wir das gut und hoffentlich klappt das auch alles. Plus so Studiosequenz, die wir da ja, wir haben uns da oben ja aufgebaut und für alle, die das nicht gesehen haben und so ein bisschen anmoderiert und so. Aber das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, sowohl im Stream als auch in der Halle, weil die Halle an sich auch überragend dafür gewesen ist, die Zuschauer sind relativ nah dran gewesen, es hat sich nicht so, es ist nicht so weit auseinander gelaufen, sage ich mal. Die Gefahr ist ja immer dann da, dass wenn da Tischtennistische stehen und du bist als Zuschauer relativ weit weg, dass du das irgendwie ja nicht so super gut verfolgen kannst. Das war da überhaupt nicht so. Und ja, ich habe es im Kommentar ja auch mal gesagt, dass das so Bilder gewesen sind, die wir so auch noch gar nicht so richtig kannten. Da bin ich danach darauf angesprochen worden, wieso eigentlich? Es gab doch auch sonst schon Fernsehproduktionen. Dann habe ich so gedacht, ja, stimmt eigentlich. Also wenn das jetzt ein Fernsehsender gemacht hätte, dann wären das auch Top-Bilder gewesen. Aber ich glaube, es war so einfach mein Eindruck, weil ich selbst voll mit dabei gewesen bin und wusste einfach, wie intuitiv und wahrscheinlich am Ende auch viel günstiger diese ganze Produktion gewesen ist, aber trotzdem so gut. Und deswegen war ich auch so ein bisschen positiv überrascht, wo ich dachte, ey, man kann echt ohne den riesengroßen Fernsehsender im Hintergrund auch heutzutage wenn man denn weiß, wie, eine richtig gute Produktion auf die Beine stellen.
Ja, absolut. Und ich finde, es ist halt auch gelungen, diesen Sport jetzt sehr gut einfach in Szene zu setzen. Also es gibt ja den Kontrast, es gibt Neu-Ulm, die Bilder sind fantastisch. Es gibt den Spieltag in Mainz, wo du auf der einen Seite die Trennwand von der Dreifachhalle siehst oder wo du in der anderen Turnhalle auch siehst, da ist einfach nur eine Turnhalle und du siehst ja jetzt nicht die Tribüne, die gefilmt wird. Da mag man auf den ersten Moment ja denken, Leute, wollt ihr mich veräppeln? Was soll das sein? Bundesliga? Was ist das hier? Ne? Stärkste Liga mit der Welt. Aber dann merkst du eben erstmal das Niveau vom Sport und wie er präsentiert wird mittlerweile. Aus welchen Perspektiven, wie er eben dann auch kommentiert wird und dann ist diese Wand von der Dreifachhalle irgendwann gar nicht mehr da, sondern du guckst einfach das, was wirklich notwendig und wichtig ist. Und das finde ich total spannend in der Entwicklung. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Lass uns aber mal über die zweite Phase sprechen. Es gibt jetzt jeden Dienstag, 17 Uhr, bei Spontent, bei Twitch, eine moderierte Sendung mit dir und einem anderen Moderator noch. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Sag du ihn bitte mal.
Richard Schamann.
Warum darf der dich eigentlich Heini nennen?
Warum der das darf? Ja, weil, ach, das ist irgendwann früher mal in Lunestedt in meinem Verein, in dem ich da zuletzt gespielt habe. Ich weiß auch nicht, irgendjemand hat das dann mal angefangen, hat gesagt Heini und also natürlich klar bei dem Nachnamen. Und ich habe immer gesagt, ja, bei Heini stelle ich mir eigentlich einen älteren Herrn vor, der mit dem Trecker so irgendwie übers Land fährt. Aber ich habe mich, also am Anfang fand ich es katastrophal. Da dachte ich wirklich, was soll das? Hört damit auf.
Genau, das Gefühl hatte ich auch manchmal, wenn du das so sagst, so, ne, bürgert sich das jetzt hier ein oder wird das jetzt hier zum Standard, genau.
Ja, aber jetzt, mittlerweile ist das völlig okay.
Kein Problem. Zweite Phase. Warum gibt es diese Sendung? Wie ist das entstanden und warum bist du einer der Moderatoren? Also wie hat sich das entwickelt?
Also ich glaube, den Gedanken, also nochmal zurück zum Volleyball. Ne? Die haben ja, also die von Spontent haben, ist ein guter Punkt. Ich wollte in meinem Format vielleicht auch nochmal einen von denjenigen interviewen, wie das eigentlich genau entstanden ist. Ich glaube, das hatte in der Corona-Zeit damit zu tun, dass man sich da gesagt hat, wir versuchen einfach mal, wenn denn überhaupt Spiele stattfinden, die mal irgendwie selbst zu streamen und daraus ist die Idee entwachsen und so weiter. Und dann haben die sich halt immer weiter ausprobiert und haben Volleyball-Matches gezeigt und dann haben die auch einfach dann irgendwann angefangen, Sachen drumherum zu bauen und irgendwann sicherlich auch so ein Magazin, dass die gesagt haben, okay, einmal in der Woche können wir doch mal so ein bisschen erzählen, was so gewesen ist am Wochenende und ja, blicken so ein bisschen zurück und so, ne? Und das heißt, viele Dinge, die da gemacht haben im Volleyball, die können sie jetzt natürlich auch in andere Sportarten kopieren. Das heißt, ich glaube, bei denen war schon relativ früh klar, sowas, also wenn es dann auf Twitch geht und wenn das von Spontent produziert wird, dann wird irgendwann auch so eine Studiosendung oder so ein Magazin produziert werden. Und als ich irgendwann davon erfahren habe, da gab es dann halt ein Meeting mit allen Vereinen, wo es dann darum ging, hier, die Produktion wird sich jetzt ändern, das ist Spontent, das wird jetzt auf euch zukommen. Da war ich halt für Werder Bremen dann auch mit dabei, weil das so ein bisschen in meinem Bereich fällt oder fiel. Und dann bin ich natürlich hellhörig geworden, weil ich so dachte, okay, Moment, da passiert eine Menge und so. Und dann habe ich mich mal einfach ganz proaktiv da gemeldet und habe gesagt, hier, finde ich spannend und so. Wie stellt ihr euch das vor? Und dann hat man sich da mal ausgetauscht, weil ich natürlich auch dachte, da könnte auch eine Chance irgendwie sein. Und dann habe ich die mal auch wissen lassen, was ich bisher so gemacht habe. Und ne, genau, dann hat es ganz gut gematcht, weil die hatten natürlich im Kopf, dass das passieren soll, dass da Studiosendungen irgendwann sein sollen. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, darüber so nachzudenken und dann war ich ganz happy, dass mir dieser Begriff zweite Phase ganz spontan eigentlich eingefallen ist und dass das heute so heißt, finde ich immer noch ziemlich cool, weil ich das ja passend finde. In der ersten Phase passieren die Spiele, in der zweiten Phase redet man drüber und du hast diese Parallele zum Aufschlag. Finde ich ganz cool.
Die ist mega.
Ich mag das übrigens immer extrem doll. Wenn irgendwas einen Namen braucht, dann denke ich da drauf rum. Dann will ich einen richtig guten Namen. Das finde ich immer total cool. Und wenn man dann einen guten Einfall hat, dann freut man sich auch richtig. Und zweite Phase fand ich top. Ja, und genau, das heißt, diese Elemente, die da vorkommen, wir gucken die Recaps an, also die Spiele vom Wochenende, dann dass es ein Quiz gibt, dass es ein Interview gibt mit einem Spieler, das ist für die überhaupt nicht neu. Deswegen sind die da auch, also es gab keine riesengroße Planung. Ich habe ehrlicherweise vorher auch gedacht, Leute, wie soll das denn eigentlich werden? Wir haben uns noch gar nicht inhaltlich so viel abgesprochen und ich weiß noch gar nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, die haben das alle, die kennen das alles schon vom Volleyball und wir müssen uns natürlich inhaltlich vor jeder Sendung abstimmen, was machen wir, welche Spiele sind wie gelaufen, was machen wir für ein Quiz und wie wird das Interview? Das schon. Aber ansonsten ist das eine relativ eingespielte Geschichte. Jetzt schon, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut. Man merkt, dass es matcht, ne? Und dann ist es halt, dann muss man nur noch die Basics absprechen vorher, finde ich. Und alles andere hat dann so eine Eigendynamik. Und genau das spürt man, finde ich, wenn man sich die Sendung anschaut. Die wird in Düsseldorf produziert, das ist richtig, ne? Hat das den Grund, ja, weil in Düsseldorf einfach auch ganz viele Spieler trainieren? Oder ist da irgendwie ein Firmensitz? Oder warum Düsseldorf?
Das ist der Firmensitz, genau.
Ist die der sind Firmensitz, jetzt, okay, das ist natürlich super, ja.
Die sind zum Januar jetzt umgezogen, haben sich auch vergrößert. Das ist also im Medienhafen in Düsseldorf da so ein Studio, wo mittlerweile eigentlich drei dieser Studios, so wie man uns da sieht, gibt es also noch zwei andere Räume, wo sowas auch jetzt schon passiert oder perspektivisch passieren wird, weil, ne, das ist ja, ne, Tischtennis, Volleyball, Basketball, Handball, Hockey, also da versammelt sich ja einiges unter einem Dach. Die Frage ist natürlich dann in dem nächsten Jahr, wie es dann weitergeht, aber so, ne? Also da ist schon, es ist schon ein lebendiger Haufen von jungen Leuten, die Bock auf Randsportarten haben da, so kann man es eigentlich sagen.
Ja, das sieht man, das kommt auch total authentisch rüber, finde ich auch total gut. Eine Sache, die natürlich auch spannend ist bei Twitch, ist die Klickzahlen, du bist absolut gläsern. Also du kannst nicht irgendwie sagen, es läuft gut oder es läuft schlecht bei den Zuschauern, weil man kann es einfach sehen. Und da habe ich letztens einen Kommentar gelesen am Dienstag in der Sendung, schade, dass hier so wenig los ist. Empfinde ich gar nicht so. Also ich empfinde, auch wenn schon wenige dabei sind, ist es schon super. Braucht es auch ein bisschen Geduld, um sowas zu etablieren? Habt ihr die Geduld? Hast du die Geduld?
Auf jeden Fall. Also ich kann den Kommentar verstehen, weil ich mache mir dann während der Sendung lautlos auch gerne mal einmal den Stream auf, um selbst auch gucken zu können, wie viele Leute haben wir denn. Und da sind das dann live dienstags um 17 Uhr. Das ist natürlich auch eine Zeit, wo noch nicht längst nicht jeder zu Hause ist und dafür die Möglichkeit hat. Das verstehe ich auch total. Da sind es so 200 Leute jetzt gewesen. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, okay, das ist nicht viel, oder man sagt immerhin 200 Leute. Jetzt guckst du aber einen Tag später rein, und das ist ja das Gute am Real Life. Guckst einen Tag später rein und dann hast du da 2000, so ja, ungefähr. Genau. Das heißt, die wollen sich das schon gerne, glaube ich, angucken, gerade wenn es da so längere Interviews mit irgendeinem Spieler mal gibt. Ich habe die Geduld auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten erstmal echt viel Glück. Ich habe da damals mit dem Pressesprecher von Düsseldorf irgendwie hin und her geschrieben, und dass wir dann Timo Boll für die allererste Sendung bekommen haben, das war schon mal richtig cool, so als Zugpferd.
Ja, absolut.
Und ich glaube, auch sonst, ich bin immer so ein bisschen der dafür sorgen soll, dass wir einen Interviewgast kriegen, und alle, die ich bislang dann auch jetzt gefragt habe, ob das Ricardo Walter war oder Steffen Mengel oder Bene Duda, okay, da war ich einmal nicht mit dabei, weil ich nicht konnte, aber ich glaube, die haben da Bock drauf, auch dann mal ihre Geschichte so ein bisschen zu erzählen, weil das, was uns jetzt letztens da Steffen Mengel erzählt hat mit seiner Verletzungshistorie, dass das so extrem gewesen ist, alles hatte ich auch nicht auf dem Schirm, und das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, wenn wir daran Spaß haben, aber wenn auch die Spieler mal einen Ort haben, wo sie dann sagen, okay, ja, ich erzähle der Community mal, was eigentlich so los ist bei mir in den letzten Jahren.
Ja, absolut. Da entsteht ja ganz oft ein Bild in der Situation. Wir denken an dieses Medical Timeout, was dann zu viel Diskussion geführt hat. Aber zum Beispiel auch, ich bin auch ganz ehrlich, ein Ricardo Walter, ich kenne den ja eigentlich nur vom Anschauen, wie er gegen uns spielt, ne? Und da werde ich immer wahnsinnig. Den Kerl könnte ich immer fressen. Also da werde ich immer, ne? Der macht einen ja wahnsinnig als Gegner. Aber der ist halt unfassbar sympathisch, ne? Und solche Formate geben eben die Chance, echt mal dahinter zu schauen und mal zu gucken, wie ticken die Typen eigentlich wirklich, ne? Und das ist das Schöne an solchen Formaten, auch das Schöne am Podcast oder an solchen Gesprächsformaten, dass man da die Möglichkeit hat, eben einfach mal mit den Leuten auch zu interagieren, zu sprechen und da denen eine Plattform zu geben. Das finde ich total spannend, muss ich echt sagen.
Ja, und vor allen Dingen, ich muss auch nochmal sagen, ein Riesenlob an Richard Scharmann, weil der hat dann, also alles mit dem Interview ist eher so mein Part, also den Gast irgendwie das zu klären und dann auch das Interview so ein bisschen vorzubereiten, was man fragen kann und so. Aber mit dem Quiz habe ich ja oft nichts zu tun, weil ich dann ja gegen den Chat spielen soll oder wie auch immer. Mhm. Und er lässt sich da auch immer coole Sachen einfallen, und er hat, glaube ich, auch vorher schon so eine, als Netman, so, das war so seine Bezeichnung, hat er, glaube ich, schon so eine eigene Show mal gehabt, wo es eigentlich nur so um Quizformate ging, also ein bisschen Unterhaltung einfach. Ich finde, das macht er sehr, sehr gut. Man darf ja nie vergessen, er kommt nicht aus dem Tischtennissport, und das ist eigentlich, finde ich immer cool. Da ist gute Kreativität mit dabei bei diesen Quizformaten.
Ja, absolut. Und auch nochmal bei dem Namen, du hast es ja vorhin mal angeschnitten mit den Namen, dass du dir da gerne was einfallen lässt, zweite Phase, finde ich total total passend. Ich finde auch den Namen deiner quasi Agentur oder von dir, deiner Homepage, kleiner Medienkiosk, finde ich auch sehr, sehr schön. Wobei wir die lustige Situation haben, du lebst in Bremen, ich lebe im Westerwald und meine Agentur heißt Studio Fischkopf. Irgendwas läuft da falsch, aber wollen wir mal nicht im Detail drüber sprechen.
Aber ach, das wusste ich gar nicht. Studio Fischkopf habe ich doch, glaube ich, schon öfter mal gehört, aber ich wusste gar nicht, dass du das bist. Das du hast dich ja sehr gut bei mir informiert. Ich glaube, da muss ich bei dir auch noch mal ein bisschen gucken.
Das war einfach nur, weil es einfach nicht gepasst hat, aber die Wurzeln im Norden liegen. Deswegen passte das so in die Zeit rein. Lass uns zum Abschluss noch ganz kurz ein bisschen über Grenzau sprechen. Also ich habe ja eine klare Meinung. Ich finde, dieser Verein mit seiner Tradition, das ist so ein Verein, der gehört eigentlich in die Bundesliga. Und natürlich ist es nicht immer leicht mitzuhalten, finanziell. Natürlich ist es schwierig, jahrelang gegen den Abstieg zu spielen, aber ich würde mir wünschen, dass viele Menschen erkennen, mein Gott, die sind seit über 4 Jahrzehnten in der Bundesliga und so ein bisschen gehören die irgendwie dazu. Wie siehst du das denn aus der Distanz? Du kennst ja Grenzau jetzt nur quasi als Gegner sozusagen.
Stimmt nicht ganz. Ich war oft in der Tischtennisschule.
Ah, sehr cool, okay.
Als Jugendlicher, irgendwann das erste Mal, da war ich wahrscheinlich so 14 oder so mit dem Zug nach Koblenz, dann mit dem Taxi weiter, dann da irgendwie hin, ab ins Gästehaus und da geht er natürlich, das ist natürlich für einen Jugendlichen, der eigentlich, also Tischtennis, wenn Tischtennis gerade das Wichtigste ist überhaupt im Leben, weil du da so viel Bock drauf hast und dann bist du in dieser Tischtennisschule und dann laufen da auch noch Profis rum und so. Und das wird ja heute auch immer noch so sein. Ich meine, Anton Stefko ist ja nach wie vor, glaube ich, da. Korrigiere mich, wenn es anders ist.
Er leitet die Tischtennisschule und das Hotel Zugbrücke ist ja der treibende Faktor überhaupt, dass es Bundesliga-Tischtennis gibt, die Familie Stettner, und Anton ist ja seit Jahrzehnten da gekommen und nie wieder gegangen.
So, genau. Und deswegen wird es auch nach wie vor Vereine geben, oft wahrscheinlich auch mit Jugendlichen irgendwie, die da hinfahren und so eine ganz andere Beziehung nochmal zum Profisport dann auch bekommen. Weil ich meine, es gibt doch nichts Besseres, als wenn du da 2 Einheiten am Tag trainierst und dann bleibst du einfach sitzen, weil dann vielleicht noch die Profigruppe kommt. Ich habe da genau so gesessen als 15-, 16-Jähriger und dachte, warte mal, jetzt kommt hier noch Zoltán Fejér-Konnerd, das ist ja mega cool. Und dann ist noch Tomáš Pavelka und jetzt spielen die ganze Zeit Vorhand gegen Vorhand. Ich habe mir das alles reingezogen und ich sehe es total, also Grenzau gehört safe dazu, auf 100%ig.
Das ist immer schön zu hören. Lass uns noch ganz kurz den Ausblick machen, denn zufälligerweise spielt am 19. Februar sonntags 16:30 Grenzau gegen Werder Bremen. Und ich würde jetzt mal mir wünschen, dass wir beide mal die Mannschaft aufstellen. Also wenn ich euch einen Tipp geben darf, ich würde an eurer Stelle spielen mit Christian Plitea an 1, mit Marcelo an 2 und mit Christian Tamasch an 3, weil Gerasimenko und Falk brauchen einfach mal eine Pause. Wirklich. Also es ist der Karnevalssonntag, die sollen schön mal Rosenmontag nach Köln fahren, sich es einfach mal gut gehen lassen. Das wäre so meine. Vielleicht kannst du da irgendwie was drehen oder wie würdest du aufstellen? Also, jetzt mal wirklich ernsthaft, wie würdest du aufstellen?
Ja, also bei Werder kann man ja momentan nicht wegdiskutieren, dass Matthias Falk einfach einen überragenden Lauf hat. Ja. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, glaube ich, jetzt irgendwie 19-6 oder 20-6 oder irgendwie so. Jetzt hat er gegen Mühlhausen auch wieder beide geholt. Kommst du eigentlich momentan nicht drum herum, den auf 1 zu setzen? Es ist manchmal so ein bisschen dieser Poker, dass du denkst, vielleicht setzt du den auf 3. Das passiert auch öfter mal. Naja, aber bei euch, ich sag jetzt mal euch, hängt ja wahnsinnig viel davon ab, was es mit Feng.
Ja, absolut, ja.
Ich meine, der hat jetzt auch eine 6-0-Serie, glaube ich, hingelegt. Ich glaube, die letzten 6 hat er sich, glaube ich, gezogen. Unfassbar gut. Da musst du genauso eigentlich denken, dass der auf 1 geht. So, dann spielt er vielleicht zuerst gegen Christian Plitea oder, das ist so der Klassiker, ne, gegen Christian Plitea oder Marcelo Aguirre, weil Falk bei Werder auf 1 spielt und dann hast du auf 3 möglicherweise, ja, Gerasimenko vielleicht gegen Kubik. Und Kubik hat mich im Hinspiel in Bremen sehr überzeugt. Der war gut, der war richtig gut im Rückhand-Rückhand-Bereich, fand ich sehr, sehr aggressiv. Das ist kein safes Ding für Gerasimenko, wenn man denn jetzt mal so spekuliert. So, und dann hast du danach noch Falk gegen Feng. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Wie das von einem Spieler dann so abhängt, ob Feng dann spielt oder nicht. Dann wäre für Grenzau wahrscheinlich noch viel mehr drin gewesen.
Und vor allem auch trotzdem aber auch, du weißt einfach nie, wie ist die Tagesform. Ne? Also ich meine, war es nicht bei euch so, dass Patrick Baum Matthias Falk 3-0 geschlagen hat oder so? Er hat doch, glaube ich, gegen Falk irgendwie gewonnen. Ich,
Muss mich jetzt, gab's mal, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, wann und wie und wo, aber ich glaube, es hat's mal gegeben, ja.
Ja, genau. Und du weißt es halt nie, ne? Dann hat der eine plötzlich, Patrick Baum, natürlich ist seine Bilanz dieses Jahr nicht so, wie er sich die selber erhofft, aber er verliert fast jedes Spiel im fünften Satz, ne? Da fehlt nie viel, ne? Also das ist so Baum gegen Steger, du hast es auch in der Sendung gesagt, das war ein unglaubliches Spiel. Das war wirklich zwei Altmeister in Anführungszeichen, die es einfach nochmal richtig gezeigt haben. Das war absolut spektakulär. Du weißt einfach nie, wie es irgendwie, das finde ich das Spannende beim Tischtennis, du fährst in die Halle und hast jedes Mal den Gedanken, vielleicht passiert was. Also du spielst in Düsseldorf gegen Boll, gegen Kerberg und gegen Stumper und gewinnst. Das ist ja total bescheuert. Natürlich war Stumper verletzt und das war der entscheidende Faktor, aber eigentlich macht das ja gar keinen Sinn.
Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, das ist immer wieder so ein Phänomen, ne? Ich habe so viel mit irgendwelchen Tischtennisspielen zu tun, dass ich da wirklich, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wann was gewesen ist. Und zwar 20.12.22, das ist überhaupt nicht lange her. Patrick Baum gegen Matthias Falk 3-0, 11-5, 11-4, 11-9.
Ja, also, das war das Spiel bei euch, das war auch so spektakulär und so verrückt im Doppel, wo wir dann 2-0 führen, klar vorne, dann auf einmal kommen wir zurück und dann reißt wieder der Faden, genau. Ja.
Genau, also wenn so, kannst du natürlich auch, ne, aus Sicht von Grenzau, wenn du denkst, ja, die stellen vielleicht Falk auf 1, dann kannst du natürlich wunderbar auch Patrick Baum auf 2 stellen.
Genau, ja.
Ja.
Was glaubst du, wie es ausgeht? Letzte Frage, letzter Tipp.
Ja, das muss, das hängt natürlich viel von Fängen dann auch ab. Ich sag nochmal 3-2 Werder.
3-2
Werder. Wie im Hinspiel.
Ja, ich sag auch 3-2, aber nicht für Werder.
Ja, hab ich mir gedacht.
Dennis, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst. Zum Schluss habe ich mir einen Songtext rausgesucht, ein Zitat. Ich finde, das passt ganz schön. Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt, außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Finde ich total schön, auch wenn ich kein riesen Mark Forster-Fan bin, weil ich glaube, die Bilder, die wir kreieren, für uns und für andere, das sind die, die am Ende auch wirklich bleiben. Und lasst uns da wirklich weiter mutig sein und kreativ sein und ganz viele Erinnerungen schaffen für auch immer, was auch immer da kommt.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall was dran. So, ich mache nochmal eben Kündigung 2020 in meine Tastatur und dann sind wir durch, ne?
Ich mache Kündigung 2023, weil dann gehe ich nach Mallorca und mache Kellner in der Rutschbahn. Mein Sohn ist begeistert.
Okay.
Ich glaube, das wird noch ein bisschen warten müssen, diese Vision. Dennis, bleibt so cool und so kreativ, wie ihr seid. Und wir gucken total gerne zu, egal ob Bremen Livestream, egal ob zweite Phase. Ich gucke sogar Tennis bei Eurosport. Also ganz lieben Dank und wir werden uns sicher nochmal über den Weg laufen.
Das hoffe ich auch. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke. Tschö.
Ciao.
DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzau.